Das Börsenradio Nummer 1. Börsenradio Network AG.
Und nun Strategien, Taktiken und Marktideen von einem Wikifolio-Trader.
Ja, ich bin Dominik Doster, ich bin Wikifolio-Trader, betreibe das Wikifolio defensive Aktien- und ETF-Werte, 28 Jahre alt, ja, und habe den Ansatz, dass ich langfristig defensiv anlegen will, wie der Name sagt. Und viel mehr will ich zur Einleitung mal noch nicht sagen.
Dann übernehme ich, Andi Groß vom Börsenradio. Willkommen hier auf der Invest. Seit 3 Jahren gibt es das Wiki, 18% im Schnitt pro Jahr. Defensive Aktien, ETF-Werte, um das noch ein bisschen zu unterfüttern, defensive Aktien mit einem Burggraben. Das hattest du beim ersten Interview bei uns dann gesagt. Wenn ich so die Verteilung angeschaut habe und es richtig im Kopf habe, das Thema Finanzen, Versicherungen hat einen relativ großen Anteil, sicherlich auch nachvollziehbar und verständlich. 75% Aktien oder sagen wir 3/4% Aktien, 2 ETF sind zu finden, ein Japan-ETF und ein Parkkonto, so nenne ich das mal, mit kurzlaufenden Staatsanleihen. Da hast du gesagt, so 3% Rendite macht es relativ locker. Warum soll ich Cash halten, wenn ich 3% kriege? Und jetzt kommen wir zur ersten Frage. Du hattest damals gesagt, mit kurzlaufenden Staatsanleihen, da hast du kein Risiko, da kannst du nichts falsch machen. Das möchtest du noch vertiefen. Dann ist euch die Zeit abgelaufen. Jetzt haben wir wieder Zeit. Kannst du das gerne noch den Anschluss finden, sozusagen ans letzte Interview? Staatsanleihen, kurzlaufende Staatsanleihen. Warum ist das wichtig für dich? Warum ist das aus Risikosicht so interessant?
Kurzlaufende Staatsanleihen sind eine völlig andere Kategorie wie langfristige Staatsanleihen oder auch Unternehmensanleihen, ja. Die haben einfach eine ganz andere Risikostruktur. Das Risiko bei langfristigen Staatsanleihen ist, dass das Zinsniveau sich ändert. Also wenn die Zinsen steigen für neu ausgegebene Anleihen, dann fallen die Kurse der alten Anleihen, die ich besitze. Bei kurzlaufenden, die ich nur einige Tage, einige Wochen, einige Stunden halte, da habe ich das Zinsrisiko nicht. Ich halte sie und morgen wird sie ausgezahlt. Das heißt, ein Zinsrisiko gibt es nicht. Beim Staat gibt es auch kaum ein Ausfallrisiko. Also zumindest bei soliden Staaten.
Es sei denn, man heißt Argentinien oder so. Dann ja.
Genau. Also muss man so sagen, es gibt Staaten, die haben das Ausfallrisiko, aber ich sag mal, in Europa nicht, in den USA nicht wirklich. In soliden Staaten gibt es das eigentlich nicht.
Aber du würdest jetzt nicht so weit gehen zu sagen, das ist jetzt meine Anlagestrategie, weil 3%, ich glaube, dafür steht jemand wie du in der Früh nicht auf.
Definitiv nicht, aber ich will eine gesunde Cash-Position haben, zumindest in Phasen, wo ich davon ausgehe, dass der Markt relativ hoch bewertet ist, wie aktuell, ja. Und diese Cash-Position kann ich natürlich auch in Zinsprodukte anlegen, spricht ja gar nichts dagegen. Das heißt, ich habe einerseits die Flexibilität, bei fallenden Kursen nachzukaufen und andererseits bekomme ich noch ein kleines bisschen Zinsen, aber das ist nur ein kleiner Teil meiner Investmentstrategie und der soll auch klein bleiben.
Also die große Strategie hatten wir vorgestellt in eurem ersten Interview. Also vor 4 Monaten etwa gewesen. Dein Wikifolio defensive Aktien ETF-Werte hat das Merkmal unter anderem sehr kommunikativ. Das heißt, du meldest dich fast im Tagesrhythmus. Hast auch gestern übrigens getan, Freitag den 17. war das gewesen. Das war ja dieser Tag mit Straße von Hormus ist offen, sagt Iran. Später hat dann Tom wieder gesagt, na, wir sehen das doch ein bisschen anders. Keine Ahnung, aber wie schätzt du den Markt momentan ein? Ist es ein Fest für den Trader? Ist es ein Fest für den defensiven Anleger? Oder wie ist deine Meinung?
Ich glaube, man muss mit jeder Marktphase umgehen und die aktuelle Marktphase, wie gesagt, ich halte den Markt gerade nicht für besonders günstig, aber es ist in Ordnung. Aber man muss den Ölpreis einfach beobachten. Das ist das aktuelle Thema, genauso wie die Berichtssaison. Und ich nehme meine Marktmeinung nicht zu wichtig, weil ich glaube, den Markt als Gesamtes einzuschätzen ist extrem schwierig im Vergleich zu einzelnen Unternehmen. Das kann ich besser einschätzen. Aber wenn ich jetzt den Markt anschaue, würde ich sagen, relativ teuer. Wirtschaftliche Risiken, die Konjunktur könnte runtergehen durch den hohen Ölpreis, weiß man aber natürlich nicht, weil ganz ehrlich, Donald Trump könnte morgen irgendwas posten, dass die Straße wieder offen ist, das wissen wir alle nicht. Jeder, der behauptet, er weiß es, lügt.
Oder er hat einen direkten Draht zu Trump.
Oder er hat Connections, genau. Aber ja, deshalb, ich stelle mich immer so auf, bei jedem Szenario, bei jeder Marktphase, dass ich mit jedem Szenario umgehen kann. Also dass jedes Szenario mich nicht pleite macht, mich nicht aus dem Markt spült, sondern dass ich schon auf bestimmte Ereignisse oder bestimmte Szenarien setze, aber nicht mit meinem ganzen Geld oder vom Wikifolio das ganze Geld, sondern immer in kleineren Positionen. Ich will nicht zu groß in irgendeine Idee rein investieren. Das ist nicht mein Prinzip.
Wir hatten dich als sehr reiselustigen Wikifolio-Trader kennengelernt. Kanada war eine große Station gewesen, weitere 5 Länder in Amerika, dann noch lange Reise, weite Reise. Japan bist du auch schon gewesen, da hast du dann auch diese ETF-Idee dann mitgebracht, weil es, glaube ich, gar nicht so trivial ist, in japanische Unternehmen zu investieren. Dazu kommt dann auch noch, du musst, glaube ich, immer 100 Aktien am Stück kaufen, hatte ich gelernt. Ich hatte gestern hier mit Rüdiger Born gesprochen, der ist ja in Japan ansässiger Trader. Wo hat dich deine Reiselust zuletzt hingeführt?
Zuletzt? Ich war noch kurz in London mal, aber die letzte Reise war tatsächlich meine Weltreise. Ich sage zwar immer Weltreise, weil ich war dann tatsächlich am Ende noch in Asien und auch in Mittelamerika, aber mein absoluter Schwerpunkt war Kanada. Ich war 5 Monate in Kanada, ich war auch lange in den USA und dann eben noch 4 Wochen in Japan und Südkorea kurz. Ja, und Costa Rica, aber ja.
Ich gehe das gerade so gedanklich durch. Also ja. Du hast schon irgendwie einen Circle gemacht und bist jetzt nur gedanklich dann gesprungen, oder?
Ja, ich war, also genau, das war die falsche Reihenfolge. Ich war zuerst in Nordamerika, Mittelamerika und dann eben Asien.
Und das Ganze mit dem Fahrrad, ja?
Ja. schön wär's, ja.
Wo hast du Geld und Zeit hergenommen? Hast du gut investiert, ja?
Ich habe einen Job, ein Sabbatical gemacht, Sabbatjahr. Also eine klassische Auszeit einfach, unbezahlte Auszeit.
Ich habe gerade den Bundeskanzler am Telefon. Ja, Herr Merz?
Ja, das sieht nicht so ganz.
Ich finde das nicht so toll mit dem Sabbatical. Dominik findet das klasse, er hat doch wirklich tolle Ideen mitgebracht. Ja. Okay, bis später, Herr Merz.
Ja. Ich habe nicht gefragt vorher. Nee, also Zeit einfach durch Sabbatical und Geld, ja, gespart. Gespart, in Aktien investiert. Und ich hatte ein cooles Prinzip mit meinem Arbeitgeber, dass ich weiterhin bezahlt werde. Aber in den Jahren davor habe ich auf Gehalt verzichtet. Das heißt, ich hatte noch ein laufendes Einkommen. Ja.
Das ist ja cool.
Ja, genau.
Er hat sich nicht darauf eingelassen, du wirst weiter bezahlt. Einfach so, Punkt. Ja.
Leider nicht.
Ja. Und wie lange hast du das vorbereitet?
Vorbereitet an
auch
sich.
Hast du mit dem Arbeitgeber, dass du gesagt hast, ich verzichte jetzt auf ein paar Euro?
Über 2 Jahre. Also war schon eine relativ lange Zeit, wo ich mich auch immer brutal darauf gefreut habe, dass es jetzt endlich losgehen kann. Und dann musste ich immer noch 2 Jahre warten. Aber ja, am Ende hatte ich die Geduld und konnte dann 9 Monate reisen insgesamt. Und hat mir extrem viel an Erfahrung, also hat auch Spaß gemacht und hat mich, glaube ich, persönlich ziemlich weitergebracht. Ja.
Gab es irgendwann mal den Moment in diesen 9 Monaten, wo du gesagt hast, hier ist geil, hier bleibe ich für immer?
Ja, den gab es, aber ich habe mich wieder von dem Gedanke verabschiedet. Aber schon in Kanada, ja. Verschiedene Orte in Kanada, vor allem im Osten, also die Ostküste und die Westküste. Zwischendrin ist auch schön, aber da gab es schon richtig schöne Orte, aber ich bleibe in Deutschland.
Warum?
Warum? Weil es ja auch schön ist. Also,
wo bist du zu Hause?
Gerade in Baden-Württemberg, also wir sind ja beide hier gerade in Stuttgart. Ja. Ich wohne eine Stunde südlich von Stuttgart in Rottweil, kleinere Stadt, historische Stadt.
Ja, wo die berühmten Hunde herkommen.
Ja, genau, genau. Ja, da wohne ich.
Habe ich mal Triathlon gemacht in Rottweil. Ja.
Triathlon, okay.
Ja, wie alt bist du?
28.
Ah, da warst du, glaube ich, noch nicht geboren, als ich in Rottweil Triathlon gemacht habe. So, jetzt ist er also wieder da, hat viele Ideen mitgebracht. Danke an Kanada, dass ihr ihn dann doch wieder rausgelassen habt, obwohl er sich in Kanada verliebt hat. Schauen wir wieder auf dein Wikifolio. 12 Aktien sind momentan drin, plus die beiden ETFs. Seit dem letzten Interview, hast du noch im Kopf, was waren die wichtigsten Änderungen oder gab es kaum Änderungen? Das ist schwierig, ne?
Ich sag mal, Änderungen gibt es bei mir immer in Form von kleineren Anpassungen von der Gewichtung. Richtig große
Trades. Also, dass du jetzt gesagt hast, ich schmeiße jetzt, was weiß ich, A raus und B kommt rein.
Ja, also eins ist mir in Erinnerung geblieben, das war jetzt beim Ausbruch vom Iran-Krieg, habe ich Occidental Petroleum gekauft. Schon auch eine 10% Position im Wikifolio und dann schrittweise wieder abgebaut, mit Gewinn mitgenommen. Mache ich normalerweise selten so, eigentlich fast nie, aber ich hatte eine sehr große Überzeugung und habe das dann so gemacht. Ansonsten, ich müsste mal überlegen, ich habe Wise komplett rausgeschmissen, das war aber auch eine kleine Position bei mir. Ansonsten nicht so viel, es sind immer noch die ähnlichen Aktien, ja.
Also das lustige Dutzend dann sozusagen.
Ja, eins könnte ich vielleicht noch sagen, ich habe NetEase hatte ich letztes Mal vielleicht noch drin. Das ist eine chinesische Aktie. Da bin ich komplett raus. Und zwar mit dem Ansatz, ich will nicht mehr in China investiert sein. Das war das Einzige, weil das Unternehmen steht super da.
Du willst
Unternehmen.
Nicht mehr in China investiert sein.
Ja.
Hängt das zusammen mit deiner Liebe für Japan?
Nicht unbedingt, nee. China hat für mich ein Risiko, das andere Staaten nicht haben. Und das ist das Politische. Also wir haben es ja in Russland gesehen vor 2, 3, 4 Jahren, wo dann westliche Investoren enteignet wurden. Und ich sage, in China ist das Risiko deutlich kleiner, aber es ist halt ein Totalverlustrisiko. Selbst wenn die Eintrittswahrscheinlichkeit klein ist, will ich da nicht dabei sein. Ja. Sowieso, glaube ich, die Spannungen zwischen China und ja, Europa, USA und so weiter nehmen zu. Und da bin ich einfach rechtzeitig dann raus aus der Position. Es kann sein, es tritt niemals ein, aber ich will das Risiko nicht eingehen. Ja.
Dann schauen wir mal, wo du das Risiko eingehst. Wir haben aktuell diese Ölthematik, du hast ja auch gerade angesprochen, jetzt drehen sich möglicherweise da irgendwo die Vorzeichen. In diesem Zusammenhang sollten wir Shell anschauen.
Genau, Shell ist für mich schon eine längere Position. Shell habe ich nicht erst bei Kriegsausbruch gekauft, sondern die habe ich schon eine Weile. Und Shell ist für mich eigentlich eine klassische, unterbewertete, also aus meiner Sicht ist keine Anlageberatung, aber ich halte die für sehr günstig und sie werfen extrem viel Cashflow ab. Also die Dividende und die Aktienrückkäufe zusammen sind meistens fast immer über 10%, manchmal sogar Richtung 15%. Und das ist ja meine Rendite als Aktionär. Zusätzlich führen sie noch Schulden zurück. Also sie nehmen nicht Kredite auf zum Dividendenzahlen, sondern die zahlen die Dividenden aus dem Gewinn und zahlen zusätzlich noch damit Schulden ab. Das heißt, sie machen sehr viel Gewinn im Verhältnis zur Bewertung. Und da sehe ich einfach ein gutes Renditepotenzial zum Einstiegskurs. Shell an sich ist auch gut aufgestellt im Öl- und Gasmarkt, vor allem im LNG-Bereich. Ich finde das ein sehr interessantes Geschäftsmodell. Aber es ist vor allem einfach eine Cashflow-Maschine.
Da kommen wir jetzt ja von der Cashflow-Maschine zu, na, im Grunde genommen auch eine andere Cashflow-Maschine, aber auch riesengroß, Amazon. Ich hatte ja eingangs gesagt, ja, du guckst die Aktien an mit einem Burggraben. Da kommt man quasi zwangsläufig zu Amazon, auch über die unterschiedlichsten Werte oder Wege. Letztendlich auch die Max Seven und so weiter und so weiter. Könnte man sagen, so eine Aktie zum Schlafen legen? Costolani hätte seine Freude dran. Kennst du Costolani?
Ja. Ja, ja, vielleicht. Laut Costolani, Schlaftabletten nehmen, liegen lassen. Mit Amazon fühle ich mich schon brutal sicher. Amazon ist jetzt für viele nicht die klassisch defensive Aktie. Für mich schon. Für mich ist Amazon ein Unternehmen mit kaum Risiken. Die Bewertung ist voll in Ordnung. Viele schauen natürlich auf den E-Commerce. Das kennt jeder, der da Produkte kauft. Aber für mich ist vor allem die Cloud-Sparte interessant.
Da verdienen die richtig Geld, ne?
Richtig Geld, ja. Also der Großteil der Gewinne kommt aus dem Cloud-Geschäft. Und das wird in Zukunft noch extremer wachsen. Der E-Commerce ist auch ein gutes Geschäft. Man muss ja immer noch sehen, die sind Marktführer und eigentlich unverdrängbar. Und da verdienen sie gutes Geld. Aber mit der Cloud-Sparte, da sehe ich großes Potenzial und auch sicheres Potenzial. Also ich kann mich irgendwie darauf verlassen, dass sie weiterhin Rechenzentren bauen, dass die weiterhin mehr als genug Nachfrage haben und mehr als genug Marge damit erzielen können. Das ist für mich ein ziemlicher No-Brainer, dass das wächst. Und deshalb bin ich da dabei, ja. Genauso wie ein Alphabet. Ja, das ist der KI-Play. KI wird ganz sicher wachsen, das sehe ich zumindest so. Und welche Produkte am Ende sich durchsetzen, das weiß ich nicht. Aber ich weiß, dass jeder dafür ein Rechenzentrum braucht. Und dafür gibt es ja nur Microsoft, Amazon, Alphabet und noch ein paar kleinere. Aber die drei beherrschen den Markt.
Wer oder was ist Chubb? C-H-U-B-B.
Chubb. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus, aber...
Du weißt es auch nicht.
Ich gehe von da aus. Ja, Chubb ist ein Versicherungsunternehmen aus der Schweiz, theoretisch. Also ist eigentlich ein Schweizer Unternehmen. Aber die machen...
Steht ja auch da, CH.
Genau, aber die machen eigentlich ihren kompletten Umsatz in den USA. Okay. Also fast alles ist eigentlich ein amerikanisches Unternehmen. Die Hauptzentrale sitzt auch in den USA. Also ich weiß nicht, warum die noch in der Schweiz gelistet sind, aber ja. Für mich ist es ganz... Cool, Chubb ist, ja, wie soll ich sagen, ein hochprofitabler Versicherer. Die spezialisieren sich auf Spezialversicherungen in Sachwerte in der Industrie oder Sachversicherungen und Industrieversicherungen und auch noch ein paar andere Dinge. Und das Coole ist, wenn man Spezialversicherungen hat, wie Cyberversicherungen, da gibt es nicht viel Konkurrenten, weil Spezial, da kennt sich nicht jeder aus, die Allianz oder so ist da nicht so groß drin. Und da ist Chubb dann relativ einzigartig und kann höhere Margen verlangen. Und da sind sie Experte, ist ein riesengroßes Unternehmen, das viele nicht kennen. Ich habe auch lange gebraucht, bis ich es kennengelernt habe. Aber es ist wirklich ein Riesenunternehmen. Und ja, für mich ist auch immer schon der Gedanke da, wenn ein Unternehmen so groß ist, so viel Gewinne macht und kaum bekannt ist, könnte es eventuell unterbewertet sein. Ich habe es mir angeschaut, für mich ist es unterbewertet, super gemanagt, wirft auch super Cashflows ab und auch sehr konservativ. Ja.
Wo geht die nächste Reise hin?
Die nächste Reise ist tatsächlich schon geplant, ja. Skandinavien wahrscheinlich, ja.
Ein reiselustiger Wikifolio-Trader der Woche, Dominik Doster, mit seinem Wikifolio defensive Aktien und ETF-Werte. Ich danke dir für die Insights, danke den Besuch hier beim Börsenradio und wünsche dir noch eine schöne Invest 2026.
Danke, wünsche ich dir auch. Danke.
Mehr Trading-Ideen finden Sie im Blog unter wikifolio.com und in der Börsenradio-Mediathek.
Börsenradio Network AG.